Das muss jetzt leider rausgeschnitten werden, aber ich wollte gerade sagen, 1500 was? Äpfel, Birnen. Lag mir auch auf der Zunge, aber ich konnte es nicht. So.
Ja, es ist mir aufgefallen, deswegen habe ich es noch nachgeschoben, die Euros. Natürlich keine Lira, keine Äpfel, keine Birnen. Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, eurem wöchentlichen Datenschutz-Update der MigoSense. Wir begrüßen euch wieder recht herzlich zum Start ins Wochenende. Das tun wir natürlich gemeinsam, nicht ohne vorher einen Blick auf die Datenschutzwoche geworfen zu haben. Heute ist Freitag, der 5. Februar 2026. Unser Redaktionsschluss wie immer 9.30 Uhr am ersten Freitag im Monat. Mein Name ist Heiko Gossen.
Und mein Name ist Gregor Wortberg. Hallo.
Ja, und bevor wir einsteigen, darf ich sehr freudig schon eine Ankündigung machen. Nämlich, nächste Woche gibt es wieder eine neue Themenfolge. Das geht dieses Jahr Schlag auf Schlag, aber ich muss direkt dazu sagen, gewöhnt euch nicht dran. Manchmal sind es auch Gelegenheiten, die man natürlich beim Schopfe ergreifen muss. Von daher habe ich mich sehr gefreut, mit Caroline Loy vom Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht eine Themenfolge aufnehmen zu dürfen zum Thema Transkription von Meetings und automatisierter Zusammenfassung mittels KI. Eine Funktion, die heute sehr viele schon nutzen, sehr aktiv und die auch gerne genutzt wird in sehr vielen Meetings. Und wir sprechen insbesondere über die Frage der Rechtsgrundlage, inwieweit eine Einwilligung erforderlich ist. Vielleicht aber auch, man bestimmte Meetings vielleicht auch basierend auf einem berechtigten Interesse verarbeiten darf oder transkribieren lassen darf. Ich finde es eine sehr interessante Folge. Vor allen Dingen, wie gesagt, das ganze Thema Rechtsgrundlage, Informationen für die Betroffenen und so weiter, gehen wir einmal komplett durch. Inklusive natürlich auch der Frage, inwieweit hier der 201 StGB Strafgesetzbuch und das unbefugte Aufzeichnen des gesprochenen Wortes einschlägig ist. Also von daher, es lohnt sich, nächste Woche aufzupassen. Am Dienstag gibt es die neue Themenfolge. Und damit, Gregor, genug der Vorrede. Wir schauen, was wir dabei haben, oder?
Starten wir mal rein. Genau, ich habe drei Themen mitgebracht in dieser Woche. Einmal ein interessantes Urteil des Landgerichts Frankenthal zur Verwertbarkeit von Videoaufnahmen als Beweismittel im Verkehr, also bei Unfällen. Dann ein Beschluss des Bundestags im Kontext der E-Evidenz und eine Sicherheitslücke im TeamViewer. Ein Lesetipp darf nicht fehlen. So, schiebe ich auch noch hinterher.
Wunderbar. Ich hätte einmal den Angemessenheitsbeschluss für Brasilien im Gepäck. Eine schöne Nachricht, wie ich finde. Dann schauen wir auf ein Urteil aus Osnabrück, wo es um die Fristen geht. Wann zählt die Auskunftsfrist, zum Beispiel die Monatsfrist für Betroffenenrechte nach Artikel 12 Absatz 3? Wann beginnt die? Und natürlich unser Top-Thema habe ich dann gleich, womit ich starte. Das ist nämlich das Schadensersatzthema bei Meta Business Tools.
Und ich starte mit dem Landgericht Frankenthal. Das hat nämlich in einem Urteil aus Juli 2025 entschieden, dass Videoaufnahmen von Tesla-Fahrzeugkameras trotz potenzieller Datenschutzbedenken als zulässige Beweismittel in Zivilprozessen verwendet werden dürfen. Und dies hat das Gericht im Rahmen einer Pressemitteilung jetzt Ende Januar bekannt gegeben. Der Volltext des Urteils ist leider noch nicht veröffentlicht. Aber die Pressemitteilung gibt da schon einiges her. Also von daher steigen wir da mal ein. Im vorliegenden Fall konnten dabei die Kameraaufzeichnungen eines geparkten Teslas zur Unfallaufklärung beitragen. Dort war es nämlich so, dass der Tesla am Straßenrand parkte und der Fahrer die hintere Tür auf der Fahrerseite öffnete, um seine zweijährige Tochter abzuschnallen. Ein vorbeifahrendes Fahrzeug fuhr gegen die geöffnete Fahrzeugtür. Und da stand dann Aussage gegen Aussage. Der Unfallgegner sagte nämlich, dass die Tür plötzlich geöffnet wurde und es keine Ausweichmöglichkeit gegeben habe. Das konnte dann natürlich durch diese Videoaufzeichnung entkräftet werden. Und ja, da hat es ja in der Vergangenheit auch schon häufiger Diskussionen gegeben, ne? Also einmal hinsichtlich der grundsätzlichen Zulässigkeit der Umfeldaufzeichnung von Teslas, also diesem Wächtermodus, aber halt auch der Zulässigkeit von Dashcams im Straßenverkehr zusätzlich, aber auch natürlich als Beweismittel vor Gericht. Und da ging es ja auch insbesondere immer um die regelmäßig um die Persönlichkeitsrechte eben der anderen Verkehrsteilnehmer. Und In der veröffentlichten Pressemitteilung hat das Gericht sich auch genau dazu dann auch schon geäußert und führte diesbezüglich aus, dass selbst wenn ein Datenschutzverstoß vorliege, eine Verwertung der Videoaufnahme als Beweismittel nicht verboten sei und das Beweisinteresse des Geschädigten im Einzelfall jetzt höher zu bewerten sei als die Rechte des gefilmten Unfallgegners. Schon mal nicht ohne. So. Da dem Tesla-Fahrer aufgrund der offenstehenden Tür, die ein Hindernis im Verkehr darstellte, eine Teilschuld zugesprochen wurde von 30%, wurde da jetzt nochmal Berufung eingelegt, also ist noch nicht rechtskräftig. Gegenüber Heise sagte die betroffene Person aber auch nochmal im Interview, dass gar nicht der Wächtermodus aktiv gewesen sei, sondern er die Aufnahme manuell im Nachhinein gespeichert habe. Vielleicht hat das auch nochmal eine Rolle gespielt.
Ja, ist auf jeden Fall spannend, dass, wie gesagt, hier immer wieder auch Entscheidungen getroffen werden, dass Videoaufnahmen, die datenschutzrechtlich vielleicht problematisch sind, dann doch zugelassen werden. Dann drücken wir ihm mal die Daumen, dass nicht nachher die Aufsichtsbehörde kommt und dann...
Das ist der andere eben, die nicht behandelt wurde, ja.
Alles, was er sozusagen dann an Schadensersatz bekommt, als Bußgeld wieder einstreicht. Ja, der Titel unserer heutigen Folge verrät es schon. Das Oberlandesgericht Dresden hat Meta zu 1.500 € Schadensersatz pro Fall verurteilt und eine Revision zum Bundesgerichtshof ausgeschlossen. Die sogenannten Meta-Business-Tools haben es Webseitenbetreibern ja ermöglicht, personenbezogene Daten von Besuchern automatisiert an Meta zu übermitteln. Und die Daten konnten natürlich auch an Meta fließen, wenn Betroffene selbst kein Facebook- oder Instagram-Konto hatten. Denn Ziel des Tools war es ja, Reichweiten zu messen und personalisierte Werbung auszuspielen. Ich glaube, den meisten unseren Zuhörern dürfte das soweit vom Sachverhalt her bekannt sein. Das Oberlandesgericht Dresden hat nun entschieden, dass diese Datenverarbeitung rechtswidrig war und nach Auffassung des Gerichts fehlte eine wirksame Rechtsgrundlage nach der DSGVO und natürlich auch nach dem T3DG. Denn weder eine Einwilligung noch ein berechtigtes Interesse habe die Verarbeitung gedeckt. Das Gericht sah durch die Datenweitergabe auch einen Kontrollverlust über die personenbezogenen Daten als gegeben. Das Gericht hat darüber hinaus klargestellt, dass eine Schadensersatzpflicht auch ohne konkret nachgewiesene Datensammlung möglich ist und Voraussetzung sei, dass Betroffene nachvollziehbar darlegen, dass sie eine begründete Befürchtung vor der Datensammlung auf unabhängigen Webseiten gehabt haben. Diese Befürchtung muss sich auf eine mögliche missbräuchliche Verwendung der Daten durch Meta beziehen. Gebt das nur wieder. Wir haben das Volltexturteil leider auch noch nicht. Das heißt, wir müssen uns ja auch ein bisschen auf Sekundärquellen beziehen. Aber es scheint so ein bisschen, als wenn hier auch nicht allzu viel Nachweis über den Schaden wirklich gebracht werden musste, was meines Erachtens immer ein bisschen schwierig ist, im Einklang mit der EuGH-Rechtsprechung zu bringen. Aber meine persönliche Meinung. Kommen wir zurück. Der Kontrollverlust allein habe also einen immateriellen Schadensersatz begründet, so das Gericht. Und Meta wurde deshalb in vier Fällen jetzt hier im konkreten Fall in dieser Konstellation, also waren vier parallele Verfahren, jeweils zu 1500 Schadensersatz verurteilt, 1500 €. Und natürlich wurde Meta auch zugleich untersagt, die Meta-Business-Tools, die damit erhobenen Daten auch weiter zu verarbeiten. Besonders relevant finde ich persönlich, dass das Gericht eine Revision zum Bundesgerichtshof ausgeschlossen hat. Damit hat das Oberlandesgericht also klargestellt, dass sie die Rechtslage für eindeutig hält. Meta kann also nun das Urteil nicht mehr vom BGH überprüfen lassen und die Entscheidung ist erstmal rechtskräftig und verbindlich. Es gibt noch eine weitere Reihe ja an Urteilen. Einige hatten wir hier auch schon mal zu berichtet, die Meta-Business-Tools kritisch bewerten. Auch andere Gerichte haben also Zweifel an dieser datenschutzrechtlichen Zulässigkeit. Das ist also so gesehen schon relativ viel Einklang bei der oberlandesgerichtlichen Rechtsprechung. Jedoch ist hier in dem Fall ausdrücklich, wie gesagt, dieser Weg zum BGH versperrt geblieben und das ist auch relativ neu. Unklar ist jetzt natürlich noch, ob Meta versuchen wird, die Sperre zur Revision mit einer Nichtzulassungsbeschwerde vom BGH vielleicht anzufechten. Laut Heise war Meta hier aber bisher mit ausführlichen Antworten noch sehr zurückhaltend. Wir werden das also beobachten. Ich finde es, wie gesagt, insbesondere spannend. Einmal die Höhe des Schadensersatzes, 1500 € ist natürlich ordentlich. Vor allen Dingen dafür, wenn man das jetzt daran misst, dass es offenbar nicht sehr viel Nachweis für einen echten Schaden bedurfte.
Der Bundestag hat Donnerstag, den 29. Januar, den Weg für einen deutlich einfacheren internationalen Zugriff auf Cloud-Daten freigemacht. Das, jetzt kommt der ganz unsperrige Name, elektronische Beweismittelumsetzung und Durchführungsgesetz.
Geht einem so von der Zunge, ja. Ich sag's dir.
Da müssen wir zum Glück, glaube ich, im Alltag jetzt keine Abkürzung für finden. Das wurde auf jeden Fall beschlossen. Das geschieht im Kontext des E-Evidenzpakets der EU. Und künftig sollen damit dann Ermittlungsbehörden innerhalb der EU sehr viel schneller eben an digitale Beweismittel kommen können. Also etwa an E-Mails, Chats, Verbindungs- und Standortdaten, die bei Cloud- und Plattformanbietern dann gespeichert sind. Auch wenn diese eben in anderen Staaten ihren Unternehmenssitz haben. Und was bedeutet dies konkret? Staatsanwaltschaften und Behörden können somit künftig direkt beim Anbieter in eben anderen EU-Staaten Anfragen, diese verpflichten, bestimmte Daten herauszugeben oder zumindest auch zu sichern. Für die Unternehmen sollen dann jetzt auch feste Fristen gelten und die Bearbeitungsdauer soll dann in Folge eben deutlich verkürzt werden. Teils langwierige Rechtshilfeverfahren sollen dann somit entfallen. Die Opposition stimmte geschlossen gegen den Gesetzentwurf. Zentraler Kritikpunkt ist unter anderem, dass eben keine zwingende gerichtliche Beteiligung vorgesehen sei und rechtsstaatliche Standards eben verloren gingen. Deutschland schafft dann mit dem Gesetz eben auch die nationale Grundlage, um bereits die beschlossenen EU-Regeln dann auch praktisch umzusetzen.
Das heißt also ja auch, dass deutsche Betreiber von bestimmten Services dann zukünftig auf Anfragen von ausländischen Ermittlern auch antworten müssen. Tatsächlich, ich habe es jetzt im Detail mir natürlich nicht angeguckt, aber es darf natürlich nicht der Eindruck entstehen, dass ausländische Ermittlungsbehörden leichtere Zugänge zu Daten von Providern zum Beispiel haben, als das natürlich nationale Sicherheitsbehörden und Ermittlungsbehörden haben. Aber ich denke, da wird der Gesetzgeber wahrscheinlich schon entsprechend für Gleichklang gesorgt haben.
Das ist wahrscheinlich genau die Sorge hinsichtlich der nicht zwingenden Einbindung von Gerichten, dass sowas dann vielleicht schneller mal zu einer sehr, sehr schnellen Auskunft dann nachher führt.
Ja, also da würde ich auf jeden Fall jedem raten, sich das dann mal genau anzugucken, der da in irgendeiner Art und Weise von betroffen sein könnte. Also Unternehmen, dass man da natürlich dann vorbereitet ist, wenn entsprechende Anfragen von Ermittlungsbehörden kommen, damit man weiß, wie man damit umzugehen hat. Ich kenne es aus meiner bisherigen Tätigkeit ja auch, also man muss natürlich immer gucken, wo hat man formale Prüferfordernisse, was die Rechtmäßigkeit angeht und was sind materielle Voraussetzungen, kann ich auf jeden Fall nur zu raten, sich als Provider und Cloud-Anbieter da auf jeden Fall frühzeitig dann jetzt mit auseinanderzusetzen. Kommen wir zu unserem nächsten Urteil. Die Frist nach Artikel 12 Absatz 3 DSGVO beginnt mit dem Eingang des vollständigen Antrags und nicht verspätet durch Nachfragen des Verantwortlichen. Im vorliegenden Urteil des Verwaltungsgerichts Osnabrück befasst es sich mit der Frage, ob eine Behörde die gesetzliche Frist zur Erteilung einer Datenschutzauskunft nach der DSGVO verletzt hatte. Der Kläger rügte hier eine verspätete Beantwortung seines Antrags, während die beklagte Stadt argumentierte, die Frist beginne erst nach der Festlegung eines zeitlichen Stichtags durch den Antragsteller. Der Antragsteller hatte also eine Auskunft angefragt und die Stadt hatte dann zurückgefragt, zu welchem Stichtag und hatten dann angenommen, dass erst nach der Antwort des Klägers, des Petenten, der nämlich gesagt hat, nö, es gibt keinen Stichtag, nehmt einfach das Datum meiner Auskunft, Anfrage, gesagt, dann beginnt erst die Frist zu laufen. Die Richter stellten nun klar, dass ein Auskunftsbegehren grundsätzlich zum Zeitpunkt des Antragseingangs als gestellt gilt und keine zusätzliche Spezifizierung durch den Bürger erfordert. Das ist aus meiner Sicht soweit nicht super überraschend, aber vielleicht auch nochmal klarstellend. Und ja, neben der Bestätigung, dass für den Fristbeginn grundsätzlich der Moment, in dem der Antrag beim Verantwortlichen eingeht, maßgeblich ist, hat das Gericht auch Ausnahmen erwähnt, auch wenn sie jetzt hier für die Entscheidung nicht relevant waren. Das Gericht sagt, nur ausnahmsweise kann etwas anderes gelten, nämlich dann, wenn der Verantwortliche nach Artikel 12 Absatz 6 DSGVO zuerst die Identität der betroffenen Person klären muss. Also hier sieht man auf jeden Fall dann auch einen späteren Fristbeginn. Und ist die betroffene Person anwaltlich vertreten und verlangt der Verantwortliche eine Vollmacht, dann beginnt ebenfalls die Monatsfrist erst mit der Vorlage der Originalvollmacht. Und ich glaube, das sind nochmal zwei Aspekte, die für die betriebliche Praxis sicherlich auch nochmal gut sind, im Hinterkopf zu haben.
Eine kritische Sicherheitslücke gibt es bei der Fernwartungssoftware TeamViewer, die ja sehr beliebt ist in der Anwendung. Der Anbieter hat dazu eine Sicherheitsmitteilung veröffentlicht. Die Sicherheitslücke umgeht Schutzmechanismen und ermöglicht den Zugriff auf Fremdsysteme ohne die vorige Zustimmung des betroffenen Anwenders. Also somit kann Systemzugriff vor lokaler Bestätigung erfolgen. Also eigentlich so die zentrale Funktion, die die Software dann hat, ist da betroffen. Betroffen sind die TeamViewer-Version Full und TeamViewer Host für Linux, Mac und Windows. Also eigentlich alle Betriebssysteme und Versionen da betroffen. TeamViewer hat bereits Updates zur Verfügung gestellt, welche zeitnah installiert werden sollten.
Die Europäische Kommission erweitert die Liste der Länder, für die ein Angemessenheitsbeschluss in Artikel 45 DSGVO besteht. Denn mit ihrem jüngsten Durchführungsbeschluss vom 26.01.2026 zählt nun auch Brasilien zu denjenigen Ländern, in welche personenbezogene Daten vereinfacht übermittelt werden können. Also das heißt, wir benötigen da zum Beispiel keine Standardvertragsklauseln mehr. Durch die brasilianische Rechtsordnung und das Datenschutzgesetz, dessen Namen ich jetzt hier nicht aussprechen kann, weil mein Spanisch dafür nicht gut genug ist, vermittelte Datenschutzniveau ist dem in der EU nun als gleichwertig anerkannt. Die Entscheidung ist Teil einer umfassenden Freihandelspartnerschaft, die die EU mit Brasilien und anderen lateinamerikanischen Ländern ja jüngst beschlossen hat. Und der Startschuss erfolgte dazu bereits ja im September 25. Und ja, wie bei allen anderen 16 Angemessenheitsbeschlüssen wird die EU-Kommission das Abkommen wohl auch hier alle 4 Jahre überprüfen.
Wunderbar, dann habe ich zum Abschluss noch einen kurzen Lesetipp mitgebracht. Der bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz, auch wenn er für öffentliche Stellen eigentlich nur zuständig ist, sensibilisiert in seiner Kurzinformation 65 zum Umgang mit Dateiablagen, wie zum Beispiel SharePoint oder auch andere Systeme, die da genutzt werden, welche eben häufiger Quellen sind für Datenpannen. Die Kurzinformation beinhaltet Tipps und Routinen, welche eben viele Datenpannen wohl bereits verhindern können. Im Blickpunkt ist hier insbesondere die Rechte- und Rollenvergabe.
Wichtiger Hinweis, in der Praxis vielleicht auch gerade für Mitarbeitende nochmal ein ganz guter Hinweis, den man weitergeben kann, von daher auf jeden Fall wertvoll. Ja, damit sind wir durch für heute. Ganz herzlichen Dank, Gregor.
Danke dir.
Und euch, wie gesagt, Dienstag gibt es die Themenfolge zur Rechtsgrundlage der Transkription in Meetings. Und die empfehle ich euch natürlich sehr reinzuhören. Freue mich aber auch auf Feedback, auch zu dieser Folge hier heute. Lasst uns gerne auf eurer Podcast-Plattform eurer Wahl eine 5 Punkte oder 5 Sterne oder andere Bewertungen da. Wir freuen uns auch natürlich immer über Feedback und Kommentare auf unserer Folgenseite. Den Link findet ihr in den Shownotes. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen und auf bald.
Schönes Wochenende.